Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Sie waren Avantgardisten und haben die Bürger verwundert und verschreckt. Die Dadaisten und Surrealisten, längst sind aus Dadaismus und Surrealismus historische Avantgarde-Bewegungen geworden. Und keiner muss sich durch deren Kunst heute noch provoziert oder verunsichert fühlen. Oder doch? Vor 100 Jahren, 1924, haben Surrealisten um den französischen Dichter André Breton das Manifest des Surrealismus veröffentlicht. Es war eine große Kampfansage an die Rationalität der Moderne. Heute kennen wir vor allem Dalís traumhafte Wüstenbilder, Man Rays traumwandlerische Fotografien und Buñuels absurde Bürgersatire »Der diskrete Charme der Bourgeoisie«. Das Münchner Lehmbachhaus will die politische Seite der Kunstströmung nun aufzeigen und präsentiert eine Ausstellung zum Thema Surrealismus und Antifaschismus. Der Titel: Aber hier leben, nein danke. Tobias Krone hat die Ausstellung gesehen, er ist jetzt zugeschaltet. Herr Krone, schönen guten Abend, hallo.
Hallo, guten Abend.
Aber hier leben, nein danke, das ist der Titel eines Popsongs von Tokotronic. Was hat denn diese Band mit dem Surrealismus zu tun?
Ja, ich dachte auch erst, da hätten Tokotronic sich doch irgendwo bedient. Aber nein, es ist und bleibt ein Tokotronic-Song aus den Nullerjahren und hat geschichtlich gar nichts mit dem Surrealismus zu tun. Die KuratorInnen fanden diesen Titel einfach passend. Und ich würde sagen, das ist ein wirklich sehr treffender Titel, denn er deutet neben der Kühnheit der AusstellungsmacherInnen schon ein paar Dimensionen dieser Ausstellung an. Zum einen war diese Bewegung hierzulande immer sehr heimatlos. In Deutschland gab es keine Surrealismus-Szene, obwohl es deutsche Künstler ja gab, wie Hans Bellmer oder Max Ernst, aber die haben dann in Paris zum Surrealismus gefunden. Und natürlich hat das auch damit zu tun, dass in Deutschland in ja der wichtigsten Phase wahrscheinlich des Surrealismus ja die NS-Diktatur herrschte und einen Surrealismus als entartet angesehen hat. Das ist das eine. Der andere Aspekt ist diese politische Skepsis und Ablehnung von Nationalismus, die diese Bewegung immer gepflegt hat. Nur ist diese widerständige Haltung in der Rezeption dieser großen Surrealisten, die wir ja heute irgendwie kennen, in jedem Kinderzimmer hängen haben, Dalí, Picasso etc., irgendwann verschütt gegangen, hat mir die Kuratorin Stefanie Weber erzählt.
Man denkt an das Hummertelefon, man hat gewisse Bilder vor Augen. Aber es ist alles leicht weichgespült und irgendwo von Politik getrennt. Und Sie wissen, dass in den letzten Jahren ging es immer wieder um eine Revision der Moderne, eine Erweiterung des Kanons. Und uns schien, dass man die ein Stück weit vor ihrer Rezeption retten muss.
Ja, und das klingt natürlich jetzt ein bisschen verkopft. Es ist auch ein eher dokumentarischer Ansatz im Lehnbachhaus. Die großen Blockbuster-Bilder, die findet man sicherlich eher in Paris auf der großen Show im Centre Pompidou. Aber hier findet man viele spannende Episoden und nicht nur Malereien, Zeichnungen oder Filme, sondern auch verblüffende geschichtliche Momente, bei denen das Lehnbachhaus auch immer dazu erklärt, wie kam diese Kunst eigentlich zustande in diesen finsteren Zeiten.
Können Sie, Herr Krone, solche Episoden vielleicht mal schildern?
Ja, da gibt es zum Beispiel ein handgemaltes Kartenspiel, das da an der Wand hängt, mit dem sich so einige Größen des Surrealismus den kalten Winter 1940-41 in der unbeheizten Villa Herbel in Marseille die Zeit vertrieben haben. Und zwar die Zeit, in der sie alle auf das rettende Schiff gewartet haben, nach Martinique, André Breton und seine Frau, aber auch die Schriftstellerin Anna Seghers, die in ihrem Roman Transit ja davon berichtet. Der linke Revolutionär und Schriftsteller Victor Serge, die Fotografin Germaine Krull, die wohl alle zusammengebracht hat. In den Recherchen für die Ausstellung hat sich gezeigt, die waren wohl alle auf einem Schiff und haben dann teilweise dort auch in surrealistischer Manier Cadavre exquis gezeichnet, so Gemeinschaftsminiaturzeichnungen, die ganz ungeplant sind, jeder malt so vor sich hin. Auch die sind zu sehen, ganz bunte, verschiedenartige Zeichnungen von Köpfen. Eine jüngere Gruppe, La Main à Plume dagegen, die ist in Paris geblieben, ganz bewusst, hat in der Résistance gegen die Deutschen gekämpft und gleichzeitig im Untergrund Gedichtbände rausgegeben, die aber jetzt keine Agitprop-Lyrik waren, sondern surrealistische Texte. Dazu hören wir nochmal Stefanie Weber.
Einer der Gründe, warum wir diese Ausstellung gemacht haben, ist, dass wir das am Surrealismus so toll finden, dass die es aushalten, dass man ihrer Kunst nicht ansieht, dass sie politisch ist, sondern dass sie sagen, die Freiheit, die uns alle befreien könnte, ist auf dieser wollen wir bestehen. Wir machen in unserer Kunst, was wir wollen, und das steckt Gesellschaft an.
Ja, und zum Thema Freiheit, eine ganz bewegende Episode fand ich Zeichnungen von Hans Bellmer aus Lemil. Das war ja das berüchtigte Sammellager bei Aix-en-Provence. Hans Bellmer war dort interniert und fing dann dort an, Körperformen zu zeichnen. Das Ganze aber mit dieser Ziegelmauertextur versehen, die um ihn herum gewesen sein muss, die Mauern, die ihn also gefangen hielten. Also diese ganze klaustrophobische Situation, aber auch Hans Bellmers Kreativität, der man hier ganz, ganz nah ist.
Kann man denn auch in dieser Ausstellung sehen, wie sich der Surrealismus im Laufe der Zeit verändert hat?
Ja, man spürt den Werken während der Zeit schon immer eine gewisse Dunkelheit an, sowas Obskures, also Picassos Eule in einem Interieur, nur Grautöne letztendlich, maximal beige Möbel, ein phallischer Pfeil, der so scharf nach oben drängt. Oder auch André Massons Traum von einer künftigen Wüste, so der Titel. Das ist eine Zeichnung im Stil dieser futuristischen Utopien, aber eben keine Wolkenkratzer und Schwebebahnen, sondern nur Wüste. Das ist genau der Humor der Surrealisten, finde ich. Aber klar, auch nach dem Krieg hat der Surrealismus aktivistische Kunst geprägt. Es gibt auch ein riesengroßes Gemeinschaftstableau diverser Künstler zu sehen, die gegen die Folterung und Vergewaltigung einer algerischen Aktivistin im französischen Algerienkrieg demonstrierten. Ein Bild, das in Italien dann ausgestellt wurde und dann konfisziert wurde von der Polizei. Aber sogar in den USA gab es einen Künstler, einen schwarzen Künstler, Ted Joan, der im Jazz die musikalische Entsprechung des Surrealismus gesehen hat und der zum Beispiel in einer Serie von Lithografien ziemlich gut gelaunte, witzige politische Satiren geschaffen hat. Also zum Beispiel Karikaturen auf den weißen Hipster, der im New Yorker Stadtteil Williamsburg einzieht und diesen ehemals schwarzen Stadtteil plötzlich cool findet. Und das wohlgemerkt schon 1969, also eine frühe Gentrifizierungskritik, könnte man sagen. Absolut fantastisch.
Was bleibt denn jetzt nach dem Besuch der Ausstellung? Was ist Ihr Fazit, Herr Krone? Was hallt nach?
Was ich so interessant finde an dieser Ausstellung, man muss sie gar nicht nur als Kunstausstellung im engeren Sinne anschauen. Man kann sie auch als eine Ausstellung von Biografien sehen. Biografien, die alle irgendwie Kunst gemacht haben. Und man kann sehen natürlich, was sie da geschaffen haben, aber auch eben einfach nur, dass sie Kunst gemacht haben, dass es möglich war und dass es offenbar nicht auszurotten war, diese Freiheit in den Köpfen, die halt immer wieder raus musste und die sich ihren Weg durch diese Zeit und gegen diese Macht gebahnt hat. Und dieser Willen, dieser Mut, das alleine ist schon sehr bemerkenswert und macht klar, Widerstand war und ist immer möglich. Aber die Wahrheit ist halt auch, nicht alle haben ihn überlebt. Manche in der Resistance, die haben tatsächlich einfach gekämpft und sind dafür gestorben.
Aber hier leben? Nein, danke. Surrealismus und Antifaschismus, die Ausstellung im Münchner Lehmbachhaus ist zu sehen bis zum 2. März. Tobias Krone, vielen Dank.
Gerne.